Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Und heute habe ich wieder einen Gast dabei, und zwar den lieben Kelvin. Ist das richtig ausgesprochen? Okay, bevor wir gleich voll deep einsteigen in das Thema, weil wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, darfst du dich gerne erstmal vorstellen.
Also ich bin der Kelvin. Ich bin einmal Coach für Leute mit Darmproblemen, aber auch für Menschen, die einfach mehr aus ihrer Gesundheit rausholen wollen, und bin auch Mitglied von einem Team, das so einen Online-Kurs für Menschen mit Darmerkrankungen gemacht hat, und bin auch selber von Morbus Crohn betroffen. Studiere im Master Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Und genau, so viel erstmal ganz grob zu mir.
Ja, mega, mega cool. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, auch über Instagram, weil du sehr, sehr schlaue Reels gemacht hast.
Danke.
Also ich fand die den Mehrwert, den du darüber gebracht hast, sehr, sehr cool. Deswegen dachte ich so, okay, vielleicht kann man da mal in Kontakt kommen. Und ich glaube, du hast mir auch mal was ausgerechnet. Da ging es um Vitamin D-Ratio. Weißt du noch?
Okay, ja.
Ja. Und dann dachte ich so, das ist ein schlaues Kerlchen. Mit dem muss ich, glaube ich, mal einen Podcast aufnehmen. Ja, deswegen bist du heute hier.
Ja, und also auf Insta versuche ich halt immer so ein bisschen das, was die Betroffenen von den Ärzten nicht zu hören kriegen, einfach so ein bisschen zusammenzufassen, dass die ein bisschen mehr Optionen einfach haben, was sie halt ausprobieren können, abseits der Schulmedizin,
ja. Ja, das ist es halt, ne? Also ich habe das ja auch tagtäglich mit meinen Frauen, dass die so alleingelassen sind, oder ne, die gehen dann zum Arzt und hoffen, dass sie endlich die Lösung bekommen, und dann kriegen sie in den meisten Fällen, wenn überhaupt, eine Diagnose um die Ohren geklatscht, und dann, ja, viel Spaß damit so ungefähr, und dann wirst du wieder nach Hause geschickt. Wenn du Glück hast, kriegst du dann irgendwie noch so ein paar Empfehlungen, aber das war's dann auch, und dann bist du wieder auf dich alleine gestellt, und das, ja, ist halt mein täglich Brot. Ich habe jeden Tag Kontakt mit Frauen, die da stehen und denken so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Womit soll ich denn anfangen? Und du hast ja gerade gesagt, du studierst jetzt Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Genau. Ich musste erst mal googeln, was Regulationsmedizin ist.
Ja, genau, ist gar nicht so einfach, ist gar nicht so ein oft verwendeter Begriff.
Kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen, was das ist?
Genau, es geht im Prinzip in dem Studiengang darum, Ernährung, Nährstoffe und so weiter in einem ganzheitlichen Kontext zu sehen. Also die Message im Prinzip, die auch mein Prof immer sagt, ist, dass Krankheiten entstehen, weil biochemische Störungen im Körper nicht rechtzeitig entdeckt werden und halt nicht behoben werden und so die ganze Selbstregulation vom Körper sozusagen aus den Fugen gerät, und da kann man dann eben mit Nährstoffen drauf einwirken, auch unterstützend zur schulmedizinischen Therapie. Und wir sprechen dann in dem Studium über Dinge wie, also den Darm, Ernährungsformen, und genau, lernen halt, wie man bei Krankheiten unterstützen kann, wie man mit Nährstoffen Symptome lindern kann. Prävention ist auch ein großes Thema, und auch Leistungssteigerung. Mein Professor hatte unter anderem mal mit Jürgen Klinsmann auch zusammen die amerikanische Fußballnationalmannschaft betreut und so. Also krass. Der ist da voll drin, was das angeht. Deswegen auch so Leistungssteigerung im Sport ist da auch immer so ein Thema. Genau.
Mega spannend. Also ich denke gerade so, boah, hätte ich das damals gewusst, dass es das gibt? So, als wann habe ich Abi gemacht? 2007? Gab es das da schon?
2007, nee, da gab es das noch nicht. Ich glaube, also ich bin jetzt der 8. Studiengang.
Okay, krass.
Und der ist auch an der privaten Uni, also leider nicht staatlich.
Ja, es ist ja meistens so, dass der gute Stoff privat ist.
Ja, es ist halt auch, ehrlich gesagt, einfacher reinzukommen. Wir haben gerade eben schon vorher kurz drüber geredet, also ich komme ja aus den Umweltwissenschaften. Das heißt, so biologische Module und so weiter hatte ich dann schon. Es kommt ja immer darauf an, wie viele Credit Points man sozusagen im Studium erwirtschaftet hat. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer oder weniger groß, dass du im Master genommen wirst. Und wenn du halt nicht aus der Ernährungsmedizin kommst und dich dann aber für so einen Master staatlich bewirbst, dann werden halt immer die anderen bevorzugt, die quasi auch den Bachelor darin gemacht haben. Und deswegen war das für mich sowieso halt leider keine Option, da was Staatliches zu machen. Ja. Und deswegen bin ich da jetzt aber gut aufgehoben. Ich bin auch mega begeistert. Also wenn ich mir einen Studiengang aussuchen könnte und den selbst so zusammenstellen könnte, dann wäre der auch genauso widerlich jetzt
mega machen. Gut. Das cool. finde ich richtig geil. Also ich hätte mir das damals auch gewünscht, weil ich war zum Beispiel nach dem Abi, ich habe mich schon immer für das Thema Gesundheit interessiert und ich wollte eigentlich auch immer was in die Richtung machen. Und wie man dann halt so ist, so Anfang 20, gehst du dann, meine Eltern so, ja, du gehst jetzt erstmal zur Studienberatung. Ja. So, und dann saß ich da und ich würde gerne was mit Ernährung machen und Gesundheit. Und dann die so, ja, dann können sie entweder Ökotrophologie studieren oder sie machen Diätassistentin. Und ich dachte so, Diätassistentin, boah, dann sitze ich irgendwann im Krankenhaus und berate Diabetiker. Nee, habe ich keinen Bock drauf.
Ja.
Und dann haben die mir dann gesagt, so, ja, und Ökotrophologie, das gibt's gerade, machen gerade total viele. Und dann haben sie schlechte Berufschancen und so. Und haben mir das voll ausgeredet. Und dann, ja, gehen Sie doch in die Industrie, in die Lebensmittelindustrie. Natürlich komplett was anderes als das, was ich eigentlich machen wollte. Und dann dachte ich so, ja, okay, guckst du dir das mal an. Und dann habe ich mich bei, ich wollte auch nicht an eine Uni, ich wollte unbedingt an eine FH, weil das einfach praxisnah ist, ne? Und dann habe ich mich da so schlau gemacht und geguckt und so, ja, ich glaube, ich habe mich dann an drei Hochschulen beworben, unter anderem in Lemgo bei Bielefeld.
Ah ja, da bin ich auch.
Echt?
Also bei mir ist die Uni auch in Bielefeld, ja.
Ja, witzig. Ja, krass. Ja, und dann habe ich da der Studiengang hieß Life Science Technologies, also sehr breit gefächert so, ne? Und da musste ich mich aber direkt entscheiden für eine Spezialisierung. Und da gab es bei denen Back- und Süßwaren, Getränke, Fleisch, Biotechnologie, Pharmatechnik und Kosmetika und Waschmittel. Und ich gucke mir die Liste so an und denke so, ach komm, nimm's Kosmetik.
Ja, okay.
Und so bin ich in meinen Studiengang dann reingerutscht. Und ich fand den damals auch echt spannend so. Ich fand das cool. Aber so mit steigendem Bewusstsein über Gesundheit, über was ist überhaupt in Kosmetikprodukten drin, habe ich das immer mehr hinterfragt. Und
ja, da hast du wahrscheinlich auch viel hinter den Kulissen mitbekommen, ja, was da eigentlich wirklich so reingemixt wird. Und dass halt ja nicht immer die Gesundheit vom Verbraucher im Vordergrund steht, sondern halt eher so das Finanzielle.
Genau, genau. Und das hat mich dann letztendlich, also natürlich war das nie so meine Erfüllung, das hat, wenn du dann in der Chemieindustrie arbeitest, ist halt auch die, sag mal, die Menschen, mit denen du arbeitest, ich habe immer gesagt, dass die sind alle super schlau, alles Doktoren der Chemie, aber da ist halt bei der Sozialkompetenz immer ganz viel hinten runtergefallen. Das war nicht so schön. Und habe ich mich halt nie wohlgefühlt und habe dann gesagt, nee, ich habe dann ein zweites Standbein quasi aufgebaut, habe mich dann nebenberuflich weitergebildet. Und so fing das dann halt an, dass ich dann in die Gesundheitsschiene richtig dann abgebogen bin. Ja.
Aber warst du da auch schon so sportlich engagiert zu dem Zeitpunkt früher?
Ich habe mit 2014 habe ich angefangen mit Krafttraining.
Okay.
Ja, also da war ich habe die ersten Jahre, wo ich gearbeitet habe, habe ich wirklich nur gearbeitet. Und ich glaube, ich war zwar in einem Fitnessstudio angemeldet, aber ich habe halt da, wie Frauen das halt so machen, wenn sie noch keine Erfahrung haben, dann gehen sie halt in Kurse.
Ja, so fängt es immer an.
Ja, und als ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, der hat dann gesagt, hey, du musst jetzt erstmal hier schwere Gewichte heben. Und der hat mich dann also rangeführt und dann, ja, damit bin ich dann auch im Sport gelandet. Ja. Aber soll jetzt gar nicht um meine Story gehen, sondern eigentlich geht es darum, auch um deine Geschichte, weil du hast ja eben gesagt, du bist selbst betroffen mit Morbus Crohn. Genau. Magst du mal ein bisschen was dazu erzählen, wie es dir damals ging, als das rausgefunden wurde? Ob du auch so eine lange Leidensphase hinter dir hattest oder so?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde noch mal kurz vorne dran ansetzen und ganz kurz erklären, was es ist, für die es noch nie gehört haben. Also ja. Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Das bedeutet, die Darmwand ist entzündet. Bei Morbus Crohn kann das vom Mund bis zum After quasi alles betreffen, also den gesamten Magen-Darm-Trakt. Und am öftesten ist aber der Dicke oder der Dünndarm betroffen. Und genau, man hat dann Symptome, Durchfall, innere Blutung, Bauchschmerzen, Gewichtsverlust und quasi alle Begleiterscheinungen von diesen Symptomen, also zum Beispiel Nährstoffmängel und so weiter und so fort. Genau, und bei Colitis ulcerosa, das wäre quasi die zweite chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die ist eigentlich relativ ähnlich, aber betrifft nur den Dickdarm. Und genau, der Unterschied ist eigentlich nur, dass die Tiefe von der Entzündung im Gewebe quasi so ein bisschen unterschiedlich ist. Und beide Krankheiten gelten laut Schulmedizin als unheilbar. Und zur Therapie werden eigentlich nur extrem starke, unterschiedlichste Medikamente eingesetzt mit wirklich seitenlangen Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel. Und genau, also das ist erstmal die Erkrankung an sich. Und meine Story ist, also die Diagnose habe ich bekommen, dann zu der Zeit, wo auch das mit Corona so mehr oder weniger angefangen hat, so ungefähr vor 4 Jahren. Und Beschwerden hatte ich aber schon länger. Also ich war generell eher so ein kränklicheres Kind, sage ich mal, öfter Halsentzündung gehabt, auch öfter Antibiotika bekommen in der Kindheit und so weiter. Genau, irgendwann war es dann so, das war eine Zeit, wo ich auch ganz, ganz viel Kraftsport gemacht habe. Also ich bin viel quasi über meine Grenzen gegangen. Ich habe Proteinpulver konsumiert. Ist nicht, dass das schlecht ist, aber kann ja auch mit den Süßungsmitteln und so weiter problematisch sein. Sprechen wir bestimmt noch drüber. Genau, ich habe Massephasen gemacht. Ich habe auch dann im jugendlichen Alter echt viel Alkohol getrunken, geraucht und halt nicht wirklich auf meine Gesundheit geachtet. Und irgendwann war es dann so, dass ich nach dem Essen immer so ganz, ganz schlimme Bauchkrämpfe bekommen habe. Und es war, weil ich eben schon so mein ganzes Leben lang von Verdauungsproblemen betroffen bin, nicht so überraschend. Aber es wurde dann halt immer schlimmer und teilweise auch so stark, dass ich mich dann wirklich so auf dem Boden auch gekrümmt habe und bin dann trotzdem so ein typischer Mann halt nicht zum Arzt gegangen, wochenlang, bis dann irgendwann...
Geht ein Stück von alleine weg, ne?
Ja, genau, das geht wieder weg so. Und irgendwann war dann halt auch Blut dabei und dann bin ich so ein bisschen erschrocken, dachte mir, ja, okay, scheiße, ich muss jetzt doch irgendwas machen, ich gehe zum Arzt. Und dann erstmal Hausarzt gegangen, dann wurden alle möglichen Tests gemacht im Blut, Entzündungswerte überprüft, war aber nichts, dann irgendwelche Erreger im Stuhl untersucht, also keine klassische Mikrobiomanalyse oder sowas, sondern halt diese klassischen schulmedizinischen Parameter da auf irgendwelche Keime und so weiter, war auch nichts. Genau, dann wurde ich weitergeschickt, dann wurde ein Ultraschall gemacht, konnte man irgendwie auch nichts richtig sehen, nur Luft im Bauch. Dann war ich bei einem MRT, wo auch nichts rauskam. Das hat sich alles übrigens über Wochen und Monate gezogen, während ich durchgehend innere Blutung hatte.
Oh Mann, ey.
Und mir ging es halt immer schlechter und schlechter. Ich konnte dann natürlich auch keinen Sport mehr machen, weil, also ich kann ja keinen Sport machen, wenn ich die ganze Zeit Blut habe, wenn ich auf Toilette gehe. Also es ist ja der gesunde Menschenverstand, der dann sagt, du kannst es jetzt nicht machen. Hat dann natürlich auch das Mindset weitergedrückt. Genau, irgendwann wurde ich dann mal zu einem Gastroenterologen weiter verwiesen. Dort habe ich eine Darmspiegelung bekommen und dann bin ich noch, ich erzähle es jetzt mal ein bisschen, genau, dann bin ich halt nach der Narkose aufgewacht und noch so total verwirrt da gesessen im Aufwachraum und dann wurde mir halt gesagt, ja, mit Anfang 20, ja, du hast eine unheilbare Krankheit und musst dein ganzes Leben lang jetzt halt voll die starken Medikamente nehmen und es geht nicht mehr weg. Und genau, dann habe ich die Diagnose sozusagen gehabt.
Das ist auch so krass, ne? Wie also ich meine, klar, die haben das tagtäglich vor der Nase, ne? Und irgendwann ist man, glaube ich, auch einfach abgestumpft. Aber dass man das dann so übermitteln muss, das ist echt.
Ja, also mit dem Arzt gibt es auch noch eine andere Geschichte, aber da will ich jetzt nicht zu arg drauf eingehen. Aber ja, was ich bisher so mitbekommen habe, ist schon, dass die Gastroenterologen, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber generell eher unfeinfühlig sind und auch alternativmedizinisch eigentlich da wirklich gar nichts davon halten. Also ich habe auch damals gesagt bekommen, Ernährung hat überhaupt keinen Einfluss auf den Darm.
sowas sagen? Ne? Weil der Darm ist ja, oder das, was du oben reingibst, ist ja, kommt ja direkt in Kontakt damit. Wieso sollte das keinen Einfluss haben? Was ist das denn?
Ganz genau. Also das Einzige, was der Darm macht, oder nicht das Einzige, aber die große Aufgabe des Darms ist, Nahrung zu verwerten und dann wird einem gesagt, dass halt das keinen Einfluss hat. Im Prinzip wird dir halt generell suggeriert, dass du keinen Einfluss auf die Krankheit nehmen kannst. Und das ist halt voll schade.
Ja.
Weil du fühlst dich halt als Patient dann auch total hilflos.
Ja, klar.
Genau. Ja, so mehr oder weniger so hat es dann eigentlich angefangen auch, dass ich die ganzen Weiterbildungen gemacht habe. Also ich war ja, wie gesagt, vorher schon so Fitness interessiert und habe da auch mich vermeintlich gesund ernährt und so weiter. Aber eher so...
Fitness
jetzt würde ich sagen, genau, fitnessgesund. habe auch teilweise da abends um 23 Uhr kurz vorm Schlafen gehen mir noch 1500 Kalorien in Form von irgendeinem Shake mit Haferflocken und was weiß ich was alles reingezogen.
Kenne ich. Ich war Team Quark.
Ja, oder Quark, genau. Und das war natürlich alles andere als förderlich für meinen Darm.
Ja.
Genau. Ja, und dann, ich habe dann auch erstmal ein Jahr die Krankheit so mehr oder weniger verdrängt. Also ich bin aus dem Gespräch mit dem Arzt rausgegangen und habe mir gedacht, ja, der muss ich geirrt haben. Ich habe das nicht, also ich kann das nicht haben. So, ich kann nicht so eine Krankheit haben und habe das dann auch, ich habe dann gleich Medikamente bekommen, noch, das ist so eine, wie sage ich denn, so eine Kaskade an Medikamenten. Das fängt an mit relativ leichten, sage ich mal, und die werden dann immer stärker. Und es hat eben mit diesen leichten angefangen und es war dann auch nach 3 Wochen, nachdem ich die genommen habe, war alles wieder gut.
Was waren das für Medikamente?
Das war Salofalk.
Was macht das?
Gute Frage. Also es hemmt, ich glaube, ich kenne mich da nicht so krass gut aus, aber es hemmt irgendwelche proentzündlichen Stoffwechselprodukte von der Arachidonsäure. Tatsächlich setzt es da irgendwo an. Aber ich kann es auch nicht genau erklären. Genau. Und wie gesagt, nach 3 Wochen ging es mir dann auch schon besser. Ich habe die Medikamente dann wieder abgesetzt irgendwann. Und dann ist auch erstmal alles gut geblieben. Ich habe genauso weitergelebt wie vorher, bis ich dann quasi im Schub Nummer 2 war. Also Schub nennt sich quasi die aktive Krankheitsphase. Ja. Und es war halt genauso wie das Jahr zuvor. Und dann habe ich wieder das Medikament bekommen. Und dann hat das Medikament aber nicht mehr gewirkt. Und das ist übrigens ganz typisch bei CED, dass die Medikamente einfach nach einer Weile nicht mehr wirken. Und dann kriegst du das nächste Stärkere. Wenn du bei den Stärksten bist, gibt's halt 10 unterschiedliche starke Medikamente, dann kriegst du das eine, dann das nächste, dann das nächste. Oh Mann, ey. Ja. Und ja, es ist halt viel auf Symptombekämpfung ausgelegt, quasi die ganze Behandlung. Genau, ja, und dann hat es halt begonnen, dass ich das alles mal hinterfragt habe. Ich war auch lange vegan.
Ich auch übrigens.
Naja, ja, irgendwie gefühlt war jeder mal lange vegan.
Wie lange warst du denn vegan? Ich war 3 Jahre.
Ich war nur 2 Jahre,
ah, ja.
Aber davor halt irgendwie noch 3 Jahre vegetarisch. Und ich würde auch sagen, also ich war auch während der Diagnose vegan. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die vegane Ernährung dazu geführt hat, dass ich diese Krankheit entwickelt habe. Auf keinen Fall, da spielen echt viele Sachen eine Rolle.
Aber vielleicht war es einfach das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, die ganzen Leptine und Phytinsäuren und so.
Ja. Und ich hatte auch schon so viel Verständnis von Ernährung, dass ich auch wenig von diesen verarbeiteten Produkten da gegessen habe, sondern wirklich, also Unmengen an Hülsenfrüchte. Ich habe auch getrackt lange, also über Jahre habe ich mir jedes Meal quasi getrackt und ich habe da teilweise Ballaststoffe zugeführt von 80, 90 Gramm pro Tag.
Wow. Also
wirklich extrem viel. Und ja, es wird halt immer nur überall gesagt, ja, Ballaststoffe sind gut.
Ja, sind gesund für dich.
Fleisch macht Entzündung. pflanzliche Lebensmittel sind entzündungsfördernd und so weiter und so fort. Das Übliche. Und das ist auch das, was ich in meiner Ernährungsberaterausbildung gelernt habe. Genau.
Was hast du für eine gemacht?
ich habe das war so eine Online-Weiterbildung von OTL, Online-Trainer-Lizenz. Genau. Im Studium bin ich jetzt richtig froh gewesen, dass wir da voll ganzheitlich rangehen. Also die Professoren predigen wirklich eigentlich auch das, was ich selber auch immer für richtig halte und was du wahrscheinlich auch für richtig hältst. Und das hat mir voll gut getan, dass ich nicht jetzt schon wieder die ganze Zeit die Ratschläge von der DGE gesagt bekomme.
Das geht doch gar nicht,
allen Leuten irgendwie 300 Gramm Getreide am Tag empfehlen soll oder so.
Und nur ein Ei die Woche, bitte. Mehr nicht.
Genau, nur ein Ei die Woche. Ja.
Ja, ist schon krass, ne? Oh Mann, ey. Ja, wie lange hat sich das jetzt so in Summe hingezogen? Bist du dann, bis es dir besser ging?
Sagen wir mal, die Diagnose habe ich ja vor 4 Jahren bekommen. Der erste Schub hat ja schon ein halbes Jahr vorher angefangen ungefähr. Und es hat dann schon so 2,5 Jahre gedauert. Also es geht mir jetzt seit knapp 2 Jahren ziemlich gut. Tendenziell wird es immer besser. Und davor, ja, so 2,5 Jahre wahrscheinlich. Ich habe in den 2,5 Jahren im Prinzip gar nicht das Haus verlassen. Also es war wirklich krass. Ich habe da, wenn ich jetzt mal kurz auf meine Beschwerden so eingehen kann oder soll.
Ja,
also ich hatte wirklich in den schlimmsten Phasen, also das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen, 30 bis 40 Mal blutige Durchfälle am Tag.
Alter.
Ich konnte quasi gar nichts mehr essen. Ich konnte also nicht mal schlafen. Ich habe zu der Zeit im Durchschnitt wahrscheinlich 2 Stunden nachts geschlafen, weil ich musste jede 3/4 Stunde aufs Klo. Also ich habe mich hingelegt, ich war total erschöpft, hatte auch null Energie, bin kurz eingeschlafen, dann wache ich sofort wieder auf, gehe wieder auf die Toilette, lege mich wieder zurück ins Bett und das war dann einfach so.
Boah, das ist ja kein Leben, ey.
Nee, das ist wirklich krass. Extrem heftig. Und es ist ja auch sozial, ist man dann auch voll isoliert. Also ich hatte Glück, meine Freundin hat mich da echt extrem gut unterstützt immer. Da muss ich die echt loben. Also ich weiß nicht, wie es ohne die quasi gewesen wäre, aber auch meine Familie und so weiter, die haben mich schon alle unterstützt, so gut es ging. Aber es ist natürlich schwierig für normale, gesunde Leute, das nachzuvollziehen, was da eigentlich abgeht. Ja, du hast natürlich auch dann Bauchschmerzen. Der Darm ist auch so geschwollen. Also rechts und links sah manchmal aus, als hätte ich da so einen Tennisball drin.
Krass.
Genau.
Mann,
schlimme Phase gewesen, krass, auf jeden Fall.
Ja, ja, aber umso geiler ist es ja, dass du jetzt für dich einen Weg gefunden hast, der
ja, also wirklich der tausend Sachen hat. Ausprobiert gefühlt. Man darf einfach nie aufhören, daran zu glauben, auch halt, dass es besser werden kann.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, und ich denke auch immer so, zu mir kommen ja auch immer Frauen, die gefühlt schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren Beschwerden haben. Und ja, auch schon bei allen Ärzten alles durchhaben. Und dann sagen die auch mal, ich habe schon alles getestet. Und dann sage ich immer so, nee. Mhm. Da genau, geht noch was. Ist, da geht immer was.
Ja, so ist es bei uns auch immer. Bei den Erstgesprächen für unseren Kurs spreche ich auch immer vorher nochmal mit den Leuten. Mhm. Und viele sagen auch, sie haben schon so viel probiert. Und dann frage ich, ja, hast du das schon probiert? Ja, okay, nee, das habe ich jetzt noch nicht probiert. Ja. Weil es gibt wirklich, die Liste ist quasi unendlich.
Ja. Ja, und es gibt wirklich sau viele Möglichkeiten, die meisten auch gar nicht auf dem Schirm haben. Und wenn du halt vorher eher so Richtung Schulmedizin unterwegs warst, dann erst recht nicht. Mhm. Das ist wirklich so. Also vor allen Dingen auch, ich beschäftige mich ja auch total viel mit Nervensystemarbeit. Das hat auch einen riesigen Einfluss und das macht ja die Schulmedizin gar nichts mit. Also null.
Ja, die haben davon wahrscheinlich noch nie was gehört, so Parasympathikus, Sympathikus.
Ja, vielleicht doch im Studium, ne? Dass es das gibt, ja, aber mehr auch nicht so. Ja, krass. Magst du vielleicht mal so erzählen, was dir dann geholfen hat? Also was hast du verändert in deinem Lebensstil? Du hast ja eben schon gesagt, dein Lebensstil war Alkohol, Party, ne? Also wie es halt so ist, ne? Wenn man jung ist, war ja meiner nicht anders. Oder auch vegane Phasen. Was hast du dann verändert?
Im Prinzip vieles, alles eigentlich. Also es ist so ein schleichender Prozess gewesen, weil ich mache jetzt wirklich, wenn ich jemandem erzähle, was ich alles für die Gesundheit mache, dann denken die Leute, ja, wie soll man das jemals schaffen? Aber das ist ja ein schleichender Prozess. Es kommt immer mehr dazu. Und ich würde sagen, so die Basis ist ein bisschen auf jeden Fall für sich die richtige Ernährungsform rauszufinden. Das ist sehr, sehr wichtig. Und auch den Stressfaktor, also auch mit dem beruflichen und dass man in seinem Leben rausfindet, was will man eigentlich, was will man nicht, was ist nicht akzeptabel, wann werden die eigenen Grenzen überschritten und sowas. Das sind alles Dinge, die man über die Zeit halt rausfinden darf. Und klar, das ist extrem schwierig. Ich meine, ich habe vegan ausprobiert, vegetarisch, ich habe sogar Carnivore gemacht, also ich habe Eliminationsdiäten gemacht, ich habe die Elementardiät gemacht, wirklich alles ausprobiert und Ernährung ist halt total individuell.
Ja.
Das heißt, nur weil für mich das eine oder so funktioniert oder andere funktioniert hat, muss es halt für die nächste Person nicht auch funktionieren. Es gibt ja auch Leute, die haben das mit einer veganen Ernährung extrem gut im Griff. Hat bei mir halt überhaupt nicht geholfen.
Ja. Deswegen, mir auch nicht.
Ja. Genau, was mir jetzt so gut geholfen hat, würde ich sagen, auf jeden Fall eine unverarbeitete Ernährung mit vielen tierischen Produkten. Ich würde auch sagen, dass ich mich animal-based ernähre, wenn ich jetzt meine Ernährungsform irgendwie kategorisieren müsste.
Ja.
Ich esse zwar auch Obst und geringe Mengen Gemüse, die versuche ich auch immer so ein bisschen zu erhöhen. Das halt, muss ich einfach langsam machen. Nährstoffe auffüllen, auf jeden Fall wichtig. Es können auch in gewissen Phasen Probiotika helfen. Genau, ich habe auch mal mit einem Coach zusammengearbeitet, mit dem ich jetzt auch beruflich zusammenarbeite. Und der hat mir viel geholfen, was die Psyche angeht. Also hat mir überhaupt mal gezeigt, so was sind überhaupt Dinge, die ich will und was sind überhaupt meine Grenzen und wie oft gehe ich eigentlich über die drüber.
Ja.
Genau, also es gibt im Prinzip so viele Dinge, die da helfen können. Ja.
Ja, aber das ist halt auch so, das ist halt auch alles, was ein Prozess ist. Ne? Und du hast ja auch gesagt, das dauert halt. Und ich sage das ja auch mal so, ein meiner Lieblingssprüche, das ist ein Prozess. Aber es ist ja so, ne? Gerade, also du brauchst, wenn du diesen alternativen Weg einschlägst und auch wirklich auch an die Ursache rangehen möchtest, das dauert einfach. Und wenn man dann bedenkt, man hat schon 15 Jahre Beschwerden, ist es logisch, dass das nicht innerhalb von 3 Monaten weg ist.
Komplett.
Und dass das dann, du switcht quasi dein dein Leben, du veränderst dein Leben bis zum Lebensende. Weil ja. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Wenn du dich einmal dafür entschieden hast, den gesunden Weg zu gehen, dann gibt es nur noch diesen einen Weg.
Genau. Ja. Ich glaube, was viele Leute auch nicht richtig verstehen, ist, dass die Krankheit nicht beginnt in dem Moment, wo du die Diagnose bekommen hast,
ja.
sondern halt schon die ganzen Jahre davor ja. hast du ja darauf hingearbeitet und genau. jetzt ist das Fass eben übergelaufen.
Ja.
Ich finde eh diese Fassmetapher eigentlich richtig gut.
Mhm. Ja. Genau. Es ist auch so. Und es, vielleicht lag es bei dir auch sogar schon an deiner Mama. Vielleicht hat die auch schon Probleme mit dem Darm gehabt und hat dir das einfach übertragen. Who knows?
Kann sein. Die ja. hat eigentlich tatsächlich in meiner Familie, glaube ich, die beste Verdauung. aber ja, habe ich
vielleicht
auch schon.
Vielleicht kam es vom Papa.
Genau. Wurde ich eigentlich gestillt und wie lange? Und ja, das hat mich natürlich alles interessiert. Wir haben auch in der Familie, meine Schwester war, die ist ein Jahr jünger als ich, die war schwer krank, als wir klein waren. Es war auch so ein, würde ich sagen, eine traumatische Zeit für mich als Kind. Ich erinnere mich zwar nicht mehr so gut dran, aber so frühkindliches Trauma ist auch, spielt ja auch übelst die ja, große total. Rolle bei den ganzen Geschichten. Und ja, so Dinge, ja, die habe ich dann alle über die Zeit eben aufgearbeitet. Gibt auch da tolle Bücher, um da reinzugehen. Ich empfehle mal kurz eins, also von Stefanie Stahl, ein Kind, in dem muss Heimat finden.
Klassiker.
Das kennt ihr ja. kennst du
ja,
bestimmt,
ja. Ja, klar.
Genau, das ist, da gibt es auch ein Arbeitsbuch davon, das ist richtig cool.
Ja. Ja, das ist auch ein Thema, was ich mit meinen Frauen immer angehe. Also früher oder später landet man immer in der Kindheit.
Immer. Genau.
Ja.
Ja, es gibt halt, ja, diese Krankheiten sind einfach auch die Darmprobleme, die sind einfach multifaktoriell. Und es reicht halt nie aus, nur eine Sache zu machen.
Ja.
Ich meine, Ernährung hängt ja auch schon wieder davon ab, in welchem Setting befindest du dich gerade, während du isst. Nervensystem wieder, bist du im Sympathikus, da produzierst du nicht genug Verdauungssäfte, kannst die Nahrung nicht gut verdauen und so weiter, dann, ja. Das heißt, es ist halt alles so verwoben.
Ja, ist auf jeden Fall. Lass uns mal nochmal zum Thema Mikronährstoffe kommen. Mhm. Welche Mängel entwickelt man denn so, wenn man jetzt so eine Darmerkrankung hat?
Genau, also die häufigsten, würde ich sagen, sind ein Eisenmangel.
Mhm.
Also ich eigentlich glaube keinen einzigen, der einen guten Eisenwert hat. Also daraus kann dann halt eine Anämie entstehen, Blutarmut und so weiter, Energielosigkeit, Antriebslosigkeit und so weiter. B12 wäre dann das nächste, würde ich sagen.
Ja.
Wird ja am Ende des Dünndarms aufgenommen. Viele haben auch zu wenig Magensäure, dann ist wieder mit dem Intrinsic Factor ein Problem. Ja, die Entzündungen sind ja oft bei Morbus Crohn insbesondere am Übergang vom Dünn zum Dickdarm. Und wenn der halt entzündet ist, dann ist es halt problematisch, da Vitamin B12 aufzunehmen. Aber grundsätzlich sind eigentlich alle Nährstoffe vermindert oder können vermindert sein durch die Entzündung und auch durch die oft einseitige Ernährung und auch nährstoffarme Ernährung bei vielen, weil halt viele noch auf diesem Trip sind. Ich darf keine tierischen Sachen essen, da sind halt die meisten Nährstoffe drin.
Ja.
Genau, das heißt, im Prinzip kann es jeder Nährstoff sein. Man müsste es halt rausfinden über eine Blutanalyse oder so. Und ja.
Ja. Hast du dich dann auch in der akuten Zeit, also als du wahrscheinlich, weiß nicht, ob du da noch vegan warst, oder bist du dann auch irgendwann auf die Knochenbrühe gestoßen?
Genau, Knochenbrühe, ja, trinke ich auch jetzt noch immer regelmäßig.
Ja, beste.
Hab ich auch heute Morgen getrunken wieder. Ja. Genau, ich würde es gerne noch öfter machen, aber ich bin da auch so faul manchmal. genau, aber ja, Knochenbrühe super, viel Kollagen drin.
Ja,
ja, ist eigentlich auch relativ günstig, wenn man, also ich hole die Knochen immer von den Bauern hier in der Region.
Ja.
Das kostet, glaube ich, 1 Euro oder so.
Ja,
so
ja, das
8
ist,
solche
ja.
Knöchel, Knochen. Ja. Ja.
Das ist auf jeden Fall. Und wenn man ganz faul ist, gibt es ja auch mittlerweile so Konzentrat, dass man sich selber anrühren kann und so. Schmeckt nicht so geil, finde ich. Ich habe mal damit Wasserfasten gemacht, mit diesem Konzentrat. Okay. Das war widerlich. Dann irgendwann so nach Tag 3 konnte ich es nicht mehr sehen.
Ja, das habe ich jetzt noch nie probiert. Aber ich glaube, es ist auch relativ teuer, oder?
Also, ja, ich glaube, da kostet ein Glas 45 Euro. Aber ich glaube, da sind 40 Portionen drin. Wenn ich mich, ich weiß es aber nicht. Ehrlich, vielleicht ist das auch zu viel Portionen. Müsste ich nochmal nachgucken. Ja. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man keinen Bock hat, das selber zu machen, ist das eine Option. Und du kannst ja auch in fertigen, also in so Gläsern kaufen, dass die schon fertig, also Brühe in Gläsern fertig. Aber da kostet ein Glas auch 7-8 Euro. Aber dann würde ich es auf jeden Fall auch immer selber machen. Ich mache das auch immer und dann friere ich es mir dann portionsweise ein, dass ich es dann immer auftauen kann, wenn ich es gerade.
Ja, genau, das mache ich auch. Ja. Man kann ja größere Mengen machen und einfrieren funktioniert eigentlich echt gut.
Ja.
Ja, das kannst du ja vor allem auch in voll viele andere Speisen mit reinmischen. So, ja. Keine Ahnung, Spaghetti, Bolognese, kannst du irgendwie das in die Soße mit reingeben oder so.
Mhm. Ja. Gibt es denn bei dir jetzt so Lebensmittel, wo du weißt, du verträgst die einfach nicht?
Mhm. Das sind die Hülsenfrüchte auf jeden Fall.
Mhm.
Ich würde auch Kohlgemüse dazu zählen. Im Prinzip viele, also sind alles pflanzliche Lebensmittel.
Mhm.
Wobei bei Kuhmilch, oder ich fange nochmal, ich mache nochmal mit den Hülsenfrüchten weiter. Genau. Also die Hülsenfrüchte sind auf jeden Fall problematisch für mich. Ich blähe da komplett auf. Mir tun die gar nicht gut. Das gleiche gilt für Getreide. Damit meine ich aber glutenhaltiges Getreide primär. Also halt Weizen, Dinkel. Ich ernähre mich sowieso glutenfrei.
Ja.
Wobei da Ausnahmen die Regel sind. Also ich habe keine Glutenunverträglichkeit. Zumindest konnten keine Antikörper oder ähnliches nachgewiesen werden. Auch keine Zöliakie. Und trotzdem war es bei mir so, dass mein Zonulinwert durch die Decke war und ich nach 6-wöchigem Glutenverzicht den wieder komplett in der Norm hatte und mich nichts anderes verändert habe, außer den Krass. Glutenverzicht.
Ja.
Und da sieht man es halt auch wieder, dass du nicht unbedingt auf Gluten aktiv reagieren musst und halt trotzdem damit Probleme haben kannst. Mhm. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Versuch wert, das zu reduzieren oder mal eine Zeit lang wegzulassen. Genau. Generell Rohkost ist schwierig.
Mhm.
Nüsse und Samen sind auch eher schwierig. Genau, das würde ich sagen.
Wenn du die einweichst, die Nüsse, ist es dann besser? Schon mal probiert?
Ich habe tatsächlich noch nie probiert, die einzuweichen. Aber Nussmus ist zum Beispiel schon besser.
Hm. Ja.
Genau.
Ja, krass.
Aber mir, ja, einweichen, ich stelle mir das dann vor, denn ich mag das, wenn die so knackig sind eigentlich.
Richtig schön labbrig.
Ja.
Ja, ich kenne das noch aus der veganen Zeit. Ich habe früher ganz oft diese Cashews eingeweicht und habe das irgendwie als Base genommen für irgendwie Nachtisch oder so oder für Kuchen.
Ja.
Ich weiß es, ich fand das immer richtig geil, aber.
Hat es dir auch nicht gut getan dann, oder?
Nee. Hm. Ich glaube, bei mir war damals auch das Thema mit Histamin. Cashew ist ja auch ein bisschen Histamin drin. Da hatte ich, glaube ich, auch ein Thema mit. Auf jeden Fall.
Hm.
Ja, spannend. Was wollte ich denn gerade noch fragen? Muss man gerade in meine schlaue Liste reingucken?
Ja.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, was so die Mängel bei den meisten sein könnten. Mhm. Gibt es so, ich sag mal, Nährstoffe, die du jedem empfehlen würdest? Oder sagst du, bist du auch eher Team, ich würde vorher erstmal alles überprüfen, bevor du was empfiehlst?
Ich bin im Team, ich würde vorher gerne alles überprüfen, bevor ich was empfehle, weil das Problem ist, wirklich, je mehr man über diese ganzen Dinge liest und weiß, desto komplexer ist es halt. Und reden wir über sowas Einfaches wie Omega-3. Das kann, wenn man es in den falschen Situationen gibt, wenn viel oxidativer Stress beispielsweise im Körper ist, halt auch echt kontraproduktiv sein, weil diese Fettsäuren so instabil sind. Mhm. Die können dann halt oxidieren und können dann quasi die Entzündung einfach noch weiter verstärken.
Ja.
Deswegen bin ich halt ein Fan davon, vorher gewisse Sachen zu überprüfen, bevor man sich irgendwelche Supplements einschmeißt. Einfach auch, um zu wissen, in welcher Dosierung brauchst du die eigentlich. Und um nochmal zu Omega-3 zurückzukommen, da ist es ja auch nicht entscheidend, irgendwelche Mengen einzunehmen, sondern es ist entscheidend, wie hoch der Omega-3-Index ist, also der Spiegel quasi davon im Blut.
Ja.
Sieht man auch an den Studien zu Omega-3 und diversen Erkrankungen. Meistens, wenn in den Studien kein Omega-3-Index bestimmt wird, sondern einfach nur eine blinde Menge quasi gegeben wird, dann wird kein positiver Effekt gesehen. Und wenn der Omega-3-Index aber berücksichtigt wird und ein Spiegel eingestellt wird, dann sieht man eben doch positive Effekte. Und ich würde das einfach mal mehr oder weniger auf die anderen Nährstoffe auch übertragen.
Hm. Ja, sehe ich auch so.
Genau, oder Vitamin D auch. Du hast ja auch vorhin schon die Vitamin D-Ratio mal angesprochen.
Ja.
Damit habe ich mich auch erst auseinandergesetzt. Also ich war ja übrigens bei Timo Osterhaus auch schon selber in der Praxis.
Mhm.
Und wir haben dann ein Blutbild zusammen gemacht. Und meine Vitamin D-Ratio war halt übel hoch.
Oh.
Das heißt, ich hatte viel von dem stark vereinfacht ausgedrückt und in Anführungszeichen pro-entzündlichen Calcitriol, also dem aktiven Vitamin D.
Mhm.
Und ja, das kann dann zum Calcium-Einstrom in die Zellen führen.
Da verkalkst du quasi innerlich.
Genau, ja. die Zellen können absterben. Deswegen Vitamin D auch viel hilft, nicht viel, sondern es kommt eben auf die richtige individuelle Menge an. Und viele schwärmen ja dann auch von Kurkuma oder Weihrauch. Ich habe auch gerade das Gefühl, ich rede alles so schlecht, dass man nichts ausprobieren kann. So. Also man darf natürlich auch selber viel ausprobieren und immer auf sein eigenes Wohlbefinden achten und auf den Körper hören. Aber auch bei Kurkuma und Weihrauch, ich habe das über Monate genommen, weil es vermeintlich entzündungshemmend ist. Dann habe ich beim IMD einen TNF-Alpha-Hemmtest gemacht. Ein Test, der quasi überprüft, wie pro- oder antientzündlich bestimmte Präparate auf den Körper wirken. Und sowohl Kurkumin, also Kurkuma, als auch Weihrauch waren bei mir halt massiv pro-entzündlich.
Shit.
Und das zeigt halt auch wieder da, dass man nicht einfach alles allen geben kann.
Ja.
Genau, und deswegen wäre auch mein Rat an die meisten Betroffenen, sich jemanden zu suchen, der sich damit gut auskennt, dass man es nicht alleine machen muss, weil es einfach so viel gibt, was man falsch machen kann. Und man muss nicht unbedingt die ganzen Fehler, die jemand anderes schon gemacht hat, auch noch selbst wiederholen.
Ja, total. Also ich sehe das auch immer. Ich vor allen Dingen, mich überrascht mittlerweile auch gar nichts mehr. Also man kann einfach auch auf alles reagieren.
Ja.
Das ist so. Und selbst, also wenn das bei mir einwandfrei funktioniert, ist es bei 2 von 10 Coaches, denen geht es damit richtig beschissen. Deswegen, ich bin da auch immer so ausprobieren, Körpergefühl. Also sowieso, ich arbeite sau viel mit Bodyfeedback, also um zu gucken, wie fühle ich mich mit, was ich jetzt einnehme oder wie fühle ich mich mit meiner Ernährung. Und die meisten, das ist ja das größte Problem eigentlich von allen, haben ja total verlernt, auf ihr Körpergefühl zu hören.
Ja.
Weil die, auch wenn du eine Krankheit hast, du spaltest dann das ab. Also das ist, wo du, gerade wenn du Verdauungsprobleme hast, viele Frauen, die mögen dann ihren Bauch zum Beispiel gar nicht und spüren da gar nichts. Das ist wie so ein ausgelagerter Körperteil. Das ist total krass.
Und das macht die ganze Sache auch nicht besser, weil also ich wollte das noch als Rat mitgeben an die Leute. So, hasst nicht euren Körper dafür, dass ihr jetzt mit so einer Krankheit zu tun habt, und hasst auch nicht euren Darm. Also ich weiß voll, dass es schwer ist, sich das in Erinnerung zu rufen, aber der Körper arbeitet eigentlich nie gegen uns. Und der macht eigentlich immer alles nur, um uns irgendwie am Leben zu halten, beziehungsweise zeigt uns einfach, wenn irgendwas nicht gut läuft oder und Heilung ist halt einfach nicht linear, deswegen man muss sich das echt immer in Erinnerung rufen. Man heilt auch nicht schneller, wenn man jetzt einen Hass auf irgendein Organ oder Körperteil projiziert.
Ja, das stimmt. Das sag ich auch mal, der Körper spricht mit dir. Und der will ja eigentlich damit nur sagen, änder was an deinem Verhalten.
Genau.
Ja.
Aber da muss man auch erstmal hinkommen an den Punkt, die Krankheit quasi als was Positives auch zu sehen, was einen so ein bisschen als Wegweiser dann dient.
Ja.
Und gerade weil du auch so viel Sport machst, ich ja auch. Das heißt, wenn man so hart an seine Grenzen geht oder auch über die Grenzen geht und das über Jahre gemacht hat, ist man eben extrem gut darin, eigentlich Signale vom Körper nicht zu beachten und zu unterdrücken. Und deswegen, ich bin auch extrem gut darin, halt die Signale von meinem Körper zu ignorieren und einfach nicht wahrzunehmen und einfach, wenn es weh tut, einfach trotzdem weiterzumachen. Und das ist auch voll mein Mindset gewesen die ganze Zeit. Keine Ahnung, das ist echt krass und da muss man dann echt mal das Ego ein bisschen zurückstellen.
Ja, total.
Ego nicht jeder Körper macht es mit.
Ja, Ego hat ja auch eigentlich im Training nichts zu suchen. Genau. Muss eigentlich immer draußen bleiben.
Leichter gesagt als getan manchmal.
Ja, ich weiß. Ja, geht mir auch so. Aber ich habe, ich sag mal so, je älter man wird, desto weiser wird man. Und desto, oder auch je öfter man sich im Training verletzt, desto früher merkt man, okay, ich sollte jetzt aufhören.
Ja.
Also das ist schon besser geworden.
Ja, insbesondere, wenn man halt einfach so ein hohes Pensum fährt und aber die Nährstoffe nicht da sind und generell auch schon die Makronährstoffe vielleicht nicht da sind, Proteine und so weiter, dann wie soll der Körper das kompensieren? Es geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber irgendwann kommen dann die Verletzungen immer häufiger, man ist immer müder.
Ja, oder man hat ständig Infekte, man trainiert einmal, ist man wieder krank, dann trainiert man, ist man wieder krank. Es ist schon krass.
Genau, nochmal kurz und zurückzukommen zu deiner ursprünglichen Frage.
Ja.
Welche Nährstoffe sinnvoll sein könnten, glaube ich.
Ja.
Und ich kann ja trotzdem mal ein paar aufzählen, die einfach grundlegend bei der Regeneration vom Schleimhautsystem mitbeteiligt sind. Das sind Vitamin A, Vitamin C, Zink, auch B-Vitamine, Glutamin als Aminosäure kann helfen und so. Genau, also das sind im Prinzip wieder alle Nährstoffe mehr oder weniger. Deswegen muss man halt einfach gucken, was einem fehlt. Weil die fehlen, sind halt auch die wichtigsten. und können auch den größten Effekt haben. Genau. Aber das wären so Stoffe, die da halt dran beteiligt sind.
Ich würde noch Magnesium ergänzen, weil es einfach total in ganz vielen Stoffwechselprozessen mit drinne hängt.
Ja. Magnesium ist übrigens auch so ein typischer Nährstoff, wo ich gefühlt jedes Mal sehe, dass zu wenig davon da ist.
Toll.
Ja. Der wird halt auch bei Stress viel verbraucht.
Ja. Ja. Ja, oder wenn du Medikamente nimmst, wenn du die Pille nimmst, also als Frau jetzt, ne, Pille ist sowieso Nährstoffräuber Nummer eins.
Ja.
Ja, muss man eigentlich viel, viel mehr nehmen und die wenigsten machen das, die wenigsten wissen das ja auch, ne. Das
ist, wird einem halt auch nie gesagt.
Nö.
Ja.
Hat ja auch keine Nebenwirkung. Ach.
Ich hatte eine Freundin von mir, hat ganz, ganz arge Hautunreinheiten bekommen nach dem Absetzen von der Pille. Und die ist auch schon seit 2 Jahren, glaube ich, davon runter. Und war dann irgendwann mal beim Endokrinologen, dann haben sie einfach empfohlen, ob sie nicht wieder die Pille nehmen will.
Ja, das ist der klassische Weg.
Ich dachte mir,
wenn die Haut vorher rein war mit der Pille, dann ist das doch ganz logisch, wieder die Pille zu nehmen.
Ja.
Anstatt zu gucken, wo die Ursache liegt, wahrscheinlich auch im Darm.
Genau.
Ja. Ja, das ist oft so. Also ich finde auch, ich sage ja auch, das ist total witzig. Ich habe ja jetzt auch 2 Mädels, die ich ein bisschen ausbilde. Und wenn die dann zu mir kommen, so, ja, und ich habe jetzt gerade eine Frau, die hat das und das und das. Und dann sage ich immer so, guck dir den Darm an. Das ist immer so der erste Satz, den ich sage. Es beginnt alles im Darm, alles.
Irgendein schlauer Philosoph hat doch auch mal gesagt, Disease begins in the gut. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Ich weiß auch nicht, aber es ist so.
Ja.
Wenn der Darm in Balance ist, das hat so viele Auswirkungen auf alles, das ist krass.
Ja, der Darm ist so das Tor zur Innenwelt. In den ganzen Metaphern wird doch auch immer gesagt, der ist die Stadtmauer quasi. Und wenn die halt rissig ist, dann kommen die Eindringlinge in die Stadt rein und da machen die da halt Unfug und so weiter.
Genau, so ist es. Okay. Vielleicht sagen wir noch was zur Prävention. Weil es auch sehr, 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 sehr wichtig ist. Und dass man vielleicht nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, so wie jetzt in deinem Fall, schon aktiv werden kann. Was würdest du denn da raten? Was kann man denn dann machen?
Also zur Prävention, wenn man quasi noch keine Diagnose hat, ich würde mich auf jeden Fall unverarbeitet ernähren. Ich würde keine Angst haben vor tierischen Lebensmitteln, solange die von einer guten Herkunft sind. Das ist echt entscheidend, was die Tiere gegessen haben, wie die Tiere gehalten wurden. Moderate Bewegung, Krafttraining, Ausdauertraining, es muss jetzt nicht, wenn man einfach nur gesund sein will, exorbitant hohes Pensum sein, sondern einfach nur das, was einem Spaß macht, Bewegung einfach in den Alltag integrieren. Versuchen, psychisch Ruhe zu haben, also keinen Job zu machen, den man hasst beispielsweise, sondern...
Das ist gar nicht so leicht.
Ja, voll. Man ist ja auch auf das Geld teilweise angewiesen.
Ja, ja.
Genau, aber dass man sich einfach generell versucht, ein Umfeld zu kreieren, in dem man sich wohlfühlt. Das würde ich sagen, sind schon die größten Einflussfaktoren, die man so präventiv hat. Und ja, auch wenn man jetzt schon so eine Diagnose hat, würde ich sagen, die Trigger auf jeden Fall eliminieren langfristig. Und damit meine ich auch sowas wie beispielsweise Leitungswasser. Man kann es natürlich testen. Ich weiß nicht, was so ein Test kostet. Ich habe es tatsächlich bei mir nicht gemacht, weil mein Wasserfilter hat, glaube ich, 150 Euro gekostet und ich mir dann gedacht habe, so was verliere ich? Eigentlich nichts. Ja. Und meine HRV ist übrigens, seitdem ich den Wasserfilter habe, um 15 angestiegen im Durchschnitt.
Das ist krass.
Cool. Also ich track das mit dem Whoop. Und genau, das ist mir schon 2-mal aufgefallen. Also ich habe schon 2-mal so den Wasserkonsum verändert und beide Male ist meine HRV um ungefähr 10 bis 15 angestiegen. Krass. Genau, und das fand ich halt interessant zu sehen. Und genau, es sind einfach die kleinen Dinge, die am Ende halt was Großes auswirken können.
Ja, vor allem gerade Wasser, ne? Wie viel Wasser wir am Tag in uns reinkippen, das ist total wichtig, die Qualität darauf zu achten. Das war einer meiner ersten Shitstorms, die ich auf Instagram hatte, weil ich, das war so ein Reel, da ging es um 3 Dinge, die dein Darm nicht mag oder so. Und eins war, oder war es Hormone? Ich glaube, die Hormone waren es. Leitungswasser trinken, beschichtete Pfannen und noch irgendwas. Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann halt so geschrieben, Leitungswasser wird ja gar nicht so stark kontrolliert, wie man eigentlich denkt und was da noch alles drin ist. Und dann, keine Ahnung, wie viele Leute mir da drunter geschrieben haben. Ich würde Lügen erzählen und wie mir das einfallen würde, sowas zu verbreiten. Aber ich meine, ich merke das ja selber. Ich trinke seit, 3 Jahren, 4 Jahren gefiltertes Wasser. Und ich habe mittlerweile schon Angst, ungefiltertes Leitungswasser zu trinken.
Okay. Das ist
schon krass. Also wenn ich nicht weiß, was das für eine Qualität hat, trinke ich das auch nicht.
Ja, man muss halt echt gucken, auch wenn es so ältere Häuser sind mit so alten Leitungen und so weiter. Also Deutschland hat ja schon eins der besten Leitungswasser auf der Welt, das muss man schon sagen. Und wenn man sich mal die Gesamtbevölkerung anguckt, wie viele Leute sind jetzt krank geworden, wirklich nur wegen dem Leitungswasser. Es sind halt immer mehrere Sachen. Aber es ist halt so eine Sache, die man ganz einfach verändern kann. Ja. Auch für relativ wenig Geld, würde ich mal sagen. Wenn man es mit den anderen Dingen vergleicht, die man so tun kann. Mhm. Und dann ist es einfach so ein Versuch, finde ich, ist es einfach wert. Und ja. Man kann eigentlich mehr oder weniger nichts falsch machen dabei.
Ja, finde ich auch.
Genau. Auf jeden Fall.
Ja. Ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt, was ich ergänzen kann. Also Umfeld hat es ja schon gesagt. Weil es gibt ja auch Menschen, die, das habe ich jetzt auch ganz krass bei meinen Frauen, ich habe ja auch so ein Gruppenprogramm, wo ich 8 Frauen gleichzeitig betreue und die lernen da ja erstmal, in der Zeit lernen die erstmal so richtig krass drauf zu achten, ne? Wer tut mir eigentlich gut, wer nicht, weil sie dann halt unter Gleichgesinnten sind und dann mal feststellen, wie das so ist, mit Menschen umgeben zu sein, die wirklich nur dein Bestes wollen, die dich verstehen und dann checken die erstmal so, Alter, mein Freundeskreis ist ja total scheiße.
Ja, das ist alles, das hat alles so viel Einfluss.
Ja. Und wenn du die ganze Zeit mit Menschen verbringst, die dir die ganze Energie abziehen, es ist einfach Mist. Das ist
wo man sich vielleicht auch immer verstellen muss oder anpassen muss. Und das kostet alles Energie.
Ja.
Das und die fehlt dann wieder woanders.
Ja.
Genau.
Ja, und auch wo du, muss ich gerade dran denken, wo du gesagt hast, so ja, ich mache schon sau viel für meine Gesundheit. Und wenn da halt jemand von außen kommt, ich höre das auch ständig, diesen Spruch, also ich könnte das ja nicht.
Ja, höre ich auch durchgehend. Und manchmal, also manche Leute kriegen schon die Krisen, wenn ich ihnen empfehle, Gluten wegzulassen. Das ist für die schon,
Grundnahrungsmittel.
Wie soll ich da leben?
Ja.
Ich halt, boah, da gibt es noch viel, viel zu tun.
Ja, oder Alkohol. Alkohol, kein Alkohol zu trinken, bist ja auch voll der Exot, ne?
Mhm.
Voll krass.
Ja, übrigens, Alkohol trinke ich vielleicht einmal im Jahr, vielleicht maximal zweimal, bis hochkommt und dann trinke ich einen Wein ohne Sulfat und Sulfite und so weiter. Also ich versuche dann wenigstens alles drumherum so zu deichseln, dass mir der Alkohol halt möglichst wenig schadet.
Ja.
Weil manchmal mag ich auch einfach dann die Wirkung vom Alkohol, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn irgendein wichtiger oder Geburtstag von einem guten Freund ist oder so.
Ja.
Habe ich auch keine Lust, dann immer derjenige zu sein, der nüchtern ist. Aber wenn man halt gerade in einem Krankheitsschub ist und so weiter, dann muss man einfach darauf verzichten und generell muss man den Konsum einfach drastisch reduzieren. Es ist einfach ein Gift und es macht immer im Körper Dinge kaputt.
Ja.
Und wenn es nur ein paar Zellen sind, es geht auf jeden Fall immer irgendwas drauf.
Auf jeden Fall. Mein Tipp ist, kennst du Coco Loco?
Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, aber nee, sag jetzt gar nichts.
Kokoswasser. Und dann machst du da einen kleinen Schuss Rum rein. Da hast du direkt Mineralien. Richtig gut.
Ja, perfekt. Jetzt kommen hier schon die Tipps für den Alkoholkonsum raus.
Das ist das Einzige, was ich mal, ich trinke auch maximal einmal im Jahr, zu Anlässen, als mein Bruder geheiratet hat zum Beispiel, da habe ich mal Alkohol getrunken, aber da habe ich auch vorgesorgt, da habe ich dann, was hatte ich denn dabei? Zeobent hatte ich dabei, ich hatte Bitterstoffe dabei, ich habe Elektrolyte dabei gehabt und die habe ich mir dann alle noch reingepfiffen. Mir ging es am nächsten Tag auch gut, aber ja.
Voll, es kommt ja auch darauf an, welche Menge man da jetzt trinkt.
Ja.
Trinkt man da jetzt eine ganze Flasche harten Alkohol?
Ja.
Okay. Ja.
Es schmeckt mir auch mittlerweile nicht mehr, ne? Also ich kann, auch wenn ich zum Beispiel Wein, ich habe früher sau gerne Weißwein getrunken, geht nicht mehr rein. Ich mag es einfach nicht mehr, es schmeckt mir nicht mehr. Bier auch nicht mehr. Bäh. Mhm.
Ja, aber da spielt auch eine Rolle einfach, dass man weiß, was es halt mit dem Körper machen kann.
Ja,
Gesundheit ist halt ein Lifestyle. Das ist nichts, was man kurzfristig macht, sondern es ist halt eine langfristige Veränderung.
Ja. Hast du so einen Spruch, wenn jemand zu dir sagt, hier, wieso willst du jetzt keinen Alkohol trinken? Was sagst du dann?
Boah, ich wurde das tatsächlich in den letzten Jahren eigentlich nie gefragt.
Okay, ja gut. Aber das liegt vielleicht auch an deiner Vorgeschichte.
Ja, was sage ich dann? Nee, ich habe da eigentlich nicht so einen Spruch, aber ich hasse es auf jeden Fall, wenn mich das Leute fragen.
Also mein Spruch ist, also ich tue ja was für meine Gesundheit.
Naja, okay, also so ein bisschen sticheln.
Ja, und dann kommt dann wissen die mal nicht, was sie sagen sollen und dann ist meistens schon erledigt.
Ja.
Und dann kommen immer so Rechtfertigungen. Ja, aber das ist doch so nett jetzt hier in der Runde. Ich sehe, ich kann auch mit Wasser Spaß in dieser Runde haben.
Ist aber auch genau das Gleiche mit zum Beispiel, wenn es irgendwo Kuchen gibt oder so und ich das nicht essen möchte, dann auch, warum isst du jetzt den Kuchen nicht? Ich so, das tut mir einfach nicht gut. Mittlerweile sage ich dann auch schon nur noch das einfach, dass es mir nicht gut tut, weil ich habe auch keine Lust, den anderen das immer Ich will nicht immer derjenige sein, der denen dann aufzählt, ja, übrigens, wenn du das isst, weißt du, was das mit deinem Körper anstellt? Also ich,
ja.
Weil man, ja, deswegen, man kann nur den Leuten helfen, die Hilfe wollen.
Also, das stimmt.
Das war ist, einfach das wichtig ist wirklich für mich so. Zu lernen auch.
Ja, ja, voll. Man kann nicht jedem helfen. Das ist leider so. Ja. Das ist auch ein hartes Learning als Coach.
Ja, voll.
Ja. Manchmal muss man sie ja einfach ziehen lassen.
Ja, weil die Leute können sich am Ende nur selber helfen. Wir geben ihnen nur eine Hilfestellung.
Richtig.
Ja. Aber die Arbeit, und das verwechseln auch, glaube ich, viele, die dann ins Coaching kommen, die Arbeit machen sie halt selbst.
Ja, Stichwort Selbstverantwortung.
Genau. Das war übrigens, das ist dieses Wort Verantwortung war, glaube ich, bei mir auch so ein bisschen wie so der Wendepunkt, weil als ich das, irgendwann hat das so richtig Klick gemacht bei mir, so dass ich einfach die hundertprozentige Verantwortung für meine Gesundheit habe und niemand anderes, kein Arzt, kein Coach, nicht meine Eltern oder sonst irgendjemand, sondern einfach nur ich. Und das wirklich so zu verinnerlichen, das hat mir einfach so geholfen.
Hm. Genau. Ja, das ist auch richtig geil. Da kannst du auch echt auf die Schulter klopfen. Manche sind in dem Alter noch lange nicht so weit. Also das ist richtig geil.
Ja, wenn der Leidensdruck hoch genug ist, geht es auch schneller.
Ja. Ja. Jo, ich glaube, das war jetzt schon echt ein nicer Austausch. Ich habe noch 3 abschließende Fragen an dich. Mhm. Die kriegt jeder Gast gestellt. Und zwar, erste Frage ist, was ist dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute noch gerne isst? Beziehungsweise, kannst du überhaupt noch was essen aus deiner Kindheit?
Gute Frage, ja. Also mir fällt da direkt Pfannkuchen mit Blumenkohl ein, weil meine Oma das immer macht. Und ich habe war immer so mein Lieblingsessen. Und ich esse das jetzt aber eigentlich nicht mehr, weil ich wirklich jedes Mal, wenn ich es dann doch gegessen habe, ich vertrage es einfach nicht gut, ich kriege davon einfach Blähungen und so weiter. Mhm. Deswegen switche ich jetzt mal auf so ein morgens einfach so Rührei mit Brot, mit Butter drauf. So das habe ich auch als Kind immer gern gegessen und das esse ich auch jetzt immer noch gern.
Ja, so ein Klassiker. Das ist mein Sohn auch immer. Der isst immer Sauerteigbrot mit Spiegelei, sein liebstes Frühstück.
Ja, simpel und geht auch eigentlich schnell.
Mhm. Ja. Ja, und ich meine, gerade bei Kindern, ich meine, wenn du so anguckst, was andere Kinder morgens zum Frühstück kriegen, Alter.
Ich hab da wirklich in der Kindheit kennst du noch vielleicht diese Tigerkissen? Das sind solche Orangen mit so Schokolade gefüllt. Hm. Ich habe die gegessen mit Milch und dann noch einem fetten Esslöffel Honig rein.
Geil.
Das habe ich gegessen.
Geil.
Und dann ab in die Schule.
Ja, yeah. Und dann saßst du da.
Genau.
Kannst du still sitzen.
Genau, dann kriegst du in der Schule Ärger, dass du nicht still sitzen kannst. Ja, es ist wirklich.
Ja. Ja, da kann man schon echt, die Weichen kann man da schon sehr früh stellen.
Ja.
Okay, zweite Frage ist, was hast du als letztes nur für dich getan?
Was habe ich als letztes nur für mich getan? Ich war jetzt am Wochenende gerade wieder an der Uni für so ein Vorlesungswochenende und wir waren dann in so einem Hotel stationiert, quasi neben diesem Zentrum von meinem Professor, und in dem Hotel gab es auch einen Wellnessbereich und ich habe dann so Handy und so weiter auf dem Zimmer gelassen, bin da in den Wellnessbereich gegangen, habe dann einfach alleine da in der Sauna gechillt und mich einfach mal so auf mich, auf meine Atmung und so weiter konzentriert. Und das tut mir auch immer einfach so gut. Mm. Ich liebe das Sauna und sowas.
Mega gut, ja. Bin auch Fan von Sauna. Sauna ist auch, steht auch auf meiner Bucketlist ganz oben. Eigene, also ich würde gerne Infrarotsauna haben. Es muss nicht so ein heißes Ding sein, aber Infrarot reicht eigentlich auch schon für diese ganzen positiven Effekte, die man dann haben kann. Neben meinem Eisbad.
Ja, stimmt. Über Eisbad haben wir jetzt gar nicht geredet. Habe ich auch schon oft gemacht. Ja, ist cool.
Ja, ist richtig gut. Okay, und jetzt die dritte und spannendste Frage. Mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen?
Gute Frage. Ich würde wahrscheinlich vieles anders machen. Angefangen damit, dass ich nicht verdrängen würde, dass ich so eine Krankheit habe. Also das hat mich halt einiges an Zeit gekostet. Ja. Und ich habe mich stark drauf fixiert, dass diese vegane Ernährung für mich funktionieren muss. Und ich habe das echt lange nicht, viel zu lange nicht eingesehen, dass es für mich nicht funktioniert. Weil, also auch aus ethischen Gründen, damals war ich auch noch stark davon überzeugt, dass eine vegane Ernährung immer besser für die Umwelt ist. Ich habe das viel zu lange einfach durchgezogen mit der veganen Ernährung, obwohl ich eigentlich innerlich gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut. Und genau deswegen einfach offen für Neues bleiben, würde ich mir raten, meinem damaligen Ich. Und genau, ich würde mir auch schneller Hilfe suchen. Und damit meine ich jetzt nicht ärztliche Hilfe. Also die geht natürlich auch. Ich würde jetzt nicht die ärztliche Hilfe verweigern, sondern ich würde mir früher jemanden suchen, der vielleicht Ähnliches durchgemacht hat. oder einfach Gesundheit ganzheitlich betrachtet, um ja einfach neue Denkweisen mir anzueignen und über den Tellerrand schauen zu können. Und ich habe das auch einfach zu lange alleine versucht, bis ich dann endlich auf Leute gestoßen bin, die mir dann auch so ein bisschen den Horizont erweitert haben. Und ja, das sind so die Dinge wahrscheinlich, die ich anders machen würde.
Ja, voll. Ja, manchmal hat man das auch gar nicht so auf dem Schirm, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt, weil man ist ja irgendwie schon geprimed auf einen Arzt. Man geht zum Arzt und dann wird einem geholfen. Aber dann musst du erst die Erfahrung machen, dass das nicht funktioniert.
Ja.
Gut, es gibt auch Ärzte, da funktioniert's, aber das sind halt auch dann Ärzte, die ganzheitlich arbeiten in Privatpraxen. Da kommst du halt als Normalo fast gar nicht rein.
Ja, ich glaube, 1,5 Jahre bei einem Privatarzt in Behandlung. Das war auch cool. Da habe ich auch erstmal gecheckt, was alles eigentlich noch so gibt.
Ja.
Aber es war halt alles auch saumäßig teuer. Also auch übrigens viele Leute, die zu uns kommen, die haben Tausende, Zehntausende Euros teilweise ausgegeben für ihren Gesundheitsweg und und haben es immer noch nicht geschafft, weil die halt auch an viele Quacksalber geraten sind, sag ich mal, viel Zeug ausprobiert haben, wo die Basis stimmt noch gar nicht und dann wird aber da schon, keine Ahnung, XYZ wieder probiert.
Ja.
Ja,
ist schon verrückt. Aber umso besser ist es ja, dass es Menschen wie uns gibt.
Ja, finde ich auch.
Yes. Ja, Kelvin, ich danke dir für deine Zeit und für diesen mega interessanten Austausch. Und
kein Geschehen.
Vielleicht bist du ja nochmal zu Gast, weil wir haben ja jetzt zum Beispiel über Eisbaden haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Es gibt bestimmt noch andere Themen, die wir bewegen können.
Genau.
Aber
vielleicht auch nochmal beim Sport oder so.
Ja, irgendwie gerne.
Rein oder so, ja, genau.
Gerne. Also ich bin da auf jeden Fall offen für. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke. Wünsche ich dir auch und natürlich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen.
Ja, genau. Alle Infos zu Kelvin packe ich auch noch unten in die Shownotes. Also wenn du, kannst mir gleich noch sagen, was ich da reinpacken soll.
Mach
ich. Wo man dich finden kann und so weiter.
Ja.
Genau. Dann mach's gut. Ciao.
Ciao.